Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Unsere heutige Frage: Sind deutsche Unternehmen in der Identitätskrise? Zu Gast bei mir heute bei Hidden Candidates, Dr. Nora Engelbert. Sie ist eine passionierte Business Transformation Managerin, Enterprise Architect und Leadership Coach. Hallo Nora.
Hallo André.
Ja, schön, dass es geklappt hat mit unserem Podcast. Was macht dich denn im beruflichen Kontext besonders glücklich?
Danke für diese Frage. Mich macht besonders glücklich der Moment, wenn ich das leben darf, wofür ich überhaupt angetreten bin. Und das ist, ich zu sein, da zu sein, in den Raum zu wirken, mich mit anderen zu verbinden oder ihnen genau das Miteinander zu ermöglichen und dann Zeuge zu werden, was dann passiert. Und deshalb bin ich froh, dass ich vor Jahren nach verschiedenen Projekten für mich Co-Creation entdeckt habe als ein Mittel, um wirklich gemeinsam in Vielfalt unsere Zukunft zu gestalten. Und das passiert im Kleinen. Und das sind diese ganz besonderen Momente, wo ich abends nach Hause gehe und sage, ja, dafür stehe ich jeden Morgen auf.
Ja, danke. Wir haben ja das Thema, Podcast-Thema sind deutsche Unternehmen in der Identitätskrise. Ist das auch dein Empfinden?
Oh ja. Oder besser, nicht nur die, nicht nur die. Aber ja.
Ja. Ja. Wie macht sich das denn so bemerkbar? Ich meine, Unternehmen bestehen ja aus Menschen. Ja, also ein Unternehmen ist ja normalerweise eine leere Hülle als solches. Mhm. Um als Organismus auch zu wachsen, brauchen wir Menschen da drin, ja, die das entsprechend bewerkstelligen. Warum ist das denn so mit der Identitätskrise?
Nun, es ist zum einen, weil wir Menschen sind und wir als Menschen ganzheitlich sind, nicht nur unsere Mitarbeiterrolle haben, die selbst vielfältig ist, sondern im Großen und Ganzen Kosmos oder Weltgeschehen mitschwingen und sich das im Wandel befindet. Und sehr, sehr lange hatte gerade auch Deutschland und die deutschen Unternehmen von ihrer Erzählung und von der Ernte der vielen letzten Dekaden von dem guten Wirtschaften gelebt. Und es, solange ich Nahrung bekomme, denke ich, es ist ja alles gut. Und dann schaue ich nicht unbedingt nach vorne. Und wenn es dann anfängt zu ruckeln, überall, trage ich das mit in die Unternehmen. Und wenn ich dann noch merke, oh, wenn wir alles genauso machen, wie wir es vorher gemacht haben, ist nicht so gut. Und dann gab es Lean Management, es gab agiles Arbeiten, es gab Transformation en masse, die Digitalisierung kommt. Überall passiert, was überall ruckelt ist. Und gerade in den letzten 2-3 Jahren merkten viele Unternehmen, sie haben da irgendwas nicht ganz richtig gemacht. Irgendwas fehlt. Und das erinnert mich sehr daran, wie beispielsweise Teenager oder Menschen in normalen Lebenskrisen, in Wandlungsprozessen sind. Die versuchen dann, wenn das Alte nicht mehr funktioniert, vielleicht mal was ganz Neues, mal das. Und nach einer Weile kommt so, irgendwie klappt alles nicht so richtig. Was können wir tun? Und viele meiner Kunden und Menschen, mit denen ich spreche, in Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen, beschreiben genau das und wissen nicht weiter. Sie sind auf der Suche. Manche haben das Glück, im alten Trott zu bleiben und können noch ganz viel von dem Alten machen. Aber spätestens, wenn der Generationenwechsel kommt, wenn der Sohn, der Neffe das Unternehmen übernimmt, wenn klar wird, derjenige, der bisher meine IT gehostet hat, der geht auch bald in Rente. Ich brauche tatsächlich ein neues System oder meine Kunden wollen online kaufen und ich habe es immer noch nicht gemacht, dass das möglich ist. Spätestens dann kann man nicht mehr wegrennen und wir müssen in den Spiegel schauen.
Ich sage ja immer, Neues kann ja nur entstehen, wenn wir Altes belassen. sage ich jetzt mal einfach. Ja, es ist immer eine Parallelversion. Neues kommt dabei und Altes geht dann so langsam. Und ich glaube, die Geduldsfrage ist dann auch immer so eine Sache bei den Menschen. Es gibt heute fast gar keine Geduld mehr. Das ist auch so ein, ja, so ein altes Wort. Na, Geduld, wer hat denn nur noch Geduld? Wer kann warten, ne? Bis das eingeführt ist. Ich habe
jetzt eine andere Variante davon gehört. Langmut.
Langmut. Langmut, auch schön, auch schön. Ne? Aber wie können wir denn den Langmut in diesen Transformationsmanagement reinbringen? Wie würdest du da vorgehen, damit also langfristig, nachhaltig etwas wirkt?
Einatmen, ausatmen. Wirklich mal Pause machen, tief Luft holen. Reflektieren, was ist es denn, was mich so treibt? Oder was mich vermeintlich treibt? Sind es vielleicht nur Illusionen oder weil alle es machen und ich renne schnell mal hinterher und will mal schnell eine Schmerztablette einschmeißen, statt mich, weil meine Rückenschmerzen zu stark werden, statt zu sagen, ich ändere meinen Tagesablauf mal und erst bewege ich mich, ich gucke, dass es mir besser geht, Rücken besser geht und das dann übertragen auch aufs Unternehmen zu sagen, okay, wir haben eine Vision und die Vision ist nicht 3 Jahre, die Vision ist nicht 5 Jahre, sondern vielleicht mal gucken, was hat uns denn langfristig so stark gemacht? Und das waren Visionen, die waren sehr viel längerfristiger, so dass ich sage, was ich heute tue, davon soll mein Enkeltochter profitieren oder die Generation davon. Und das ist uns ein bisschen durch die immer zunehmendere Geschwindigkeit abhanden gekommen. Und wenn wir das wiederfinden und sagen, okay, wir können kleine Schritte gehen und wir geben jedem Einzelnen das Warum mit. Warum wird das getan, warum wird diese Transformation angesetzt, warum wird es noch nicht getan? Dass aber alles auf das große Ganze, auf die Vision einzahlt, die auch immer wieder lebendig gehalten wird, dann finden wir meiner Erfahrung nach auch wieder in die Langsamkeit zurück, die uns die Kraft gibt, dass wir eben nicht ganz kleine Rädchen sind, die sich in Windeseile drehen, sondern dass wir wieder ein großes Rad werden können. Und dann fühlt sich die Geschwindigkeit nicht mehr an, als ob wir überrollt werden.
Welche Fehler siehst du denn noch bei den Veränderungsprozessen? Und wie können wir sie meiden? Also einmal haben wir jetzt ja die Zeitachse als solches, dass man sich also geduldiger zeigen sollte. Ja, das wäre die eine Sache. Was wäre noch ein Thema, was Fehler auf jeden Fall, wie wir Fehler vermeiden können?
Das finde ich sehr witzig tatsächlich, weil ich habe über die Jahre gelernt, den Segen des Alterns an mir selber jetzt auch spüren zu dürfen. Der ist zum einen darin zu erkennen, ja, es ist wirklich, der Weg ist das Ziel in vielerlei Hinsicht. Und da wird sich einfach vieles zeigen. Wir können nicht von Anfang an immer alles perfekt und fehlerfrei machen. Also eine gewisse Fehlertoleranz, eine Toleranz gegenüber der Tatsache, dass viele Wege eine gute Lösung bringen, dass es nicht nur diesen einen gibt und es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein, wenn ich das nicht gemacht habe, geht die Welt unter, sondern es ist gut so, wie es ist und ich kann mir verzeihen lernen. Und dann kann man auch bei den Transformationen eben sehen, es passieren aus den gleichen Gründen von Ungeduld, Geld sparen, keine Fehler machen wollen, weil man für eine Transformation zu viel ausgegeben hat. Genau darin passieren die meisten Fehler, die vermieden werden können. Und das ist, dass wir von Anfang an das Transformationsmanagement, die Menschen, wie leben wir Menschen, wer sind wir Menschen, wie lernen wir, wie verändern wir, wie gestalten wir, mitdenken müssen und Change-Management-Aspekte, den C-Level, die wirklich das Commitment von ganz, ganz oben am Anfang da haben müssen und dann nicht gleich losrennen, sondern dann passiert die Arbeit, wo ich sage, deshalb sind Anthropologen so wichtig in Transformationsmanagement, alle mitnehmen, wirklich in Shopfloor gehen, an die Filialen, gucken, was passiert wirklich in den Stores, was passiert in der Produktion, an den Fließbändern, weil die Verbindung ist so nicht da und die müssen wir herstellen. Und wenn da die Abwechslung da ist und dann ein gemeinsames nach vorne gehen wird, dann ist auch jeder kleine Schritt nachhaltig. Wenn wir dann das Wissensmanagement nachhaltig gestalten, in dem Sinne, dass wir dokumentieren, dass wir die Leute mit einbeziehen, dass sie das Wissen aufbauen und jeder Schritt auf dem vorherigen da ist und auch, wie du es vorhin gesagt hast, das, was sich bewährt hat, nicht gleich über Bord geworfen wird, sondern wirklich geschaut wird, was macht Sinn, was darf bleiben, was kann sich vielleicht neu zusammenstellen, dann, dass jeder Schritt sauber gegangen wird. Wie ein Haus bauen, da bauen wir ja auch nicht erstmal das Dach und dann das Fenster rechts unten, sondern dass es gut durchdacht ist und gemeinsam nach vorne gegangen wird. Da passieren die meisten Fehler, denn das Teuerste an Transformationen ist, dass am Ende fast immer, wenn sie falsch angegangen wird, für viel, viel Geld, viel, viel Zeit und viel, viel Frust aufgeräumt werden muss. Und das lässt sich vermeiden.
Wissensmanagement ist ja gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, weil viele Babyboomer werden demnächst in Rente gehen. Ja, und das Wissen muss ja irgendwo geparkt bzw. weitergegeben werden. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Sonst ist nämlich irgendwann das Know-how wird verloren gehen. Und das ist natürlich total schädlich für ein Unternehmen, für die ganzen Unternehmen. Es gibt auch andere Ansätze. Wie ist es denn, wenn wir Vielfalt nutzen? Wie gelingt es dir, Vielfalt im Team wirklich als Stärke zu nutzen?
Auch da, vielleicht spricht da auch immer noch die Wissenschaftlerin aus mir, ist die Definition ein guter Anfang. Was ist denn genau Vielfalt? Was fällt denn alles unter Vielfalt? In meiner letzten Anstellung war ich auch freiwillig engagiert in der Runde, die sich für Vielfalt, Diversity einsetzen und hatte das Thema Kultur, also kulturelle Vielfalt, verantwortet. Daneben gab es dann Gendervielfalt, dann gab es Vielfalt, was Altern angeht, aber auch körperliche oder seelische Neurodiversität, also verschiedenste Formen von Vielfalt. Und deine Formulierung war Vielfalt erfolgreich nutzen, oder?
Ja. Wie gelingt es dir, Vielfalt im Team wirklich als Stärke zu nutzen?
Indem ich mir klar werde und alle sich im Team klar werden, wer bin ich? Was bringe ich mit? Was ist das Ziel? Wir haben die gleichen Werte, wir haben nicht unbedingt die gleichen Werte, aber zu einem gewissen Grad. Wir wissen, was das gemeinsame Ziel ist und wir geben einander Raum, dass wir einander kennenlernen, dass ich mich kennenlerne, dass jeder sich kennenlernt mit den Stärken und dass wir Raum geben für Chancen und auch da, dass wir zulassen, das schöne Wort Ambiguität walten zu lassen und erleben, wirklich erleben, dass man Dinge anders tun kann. Nun sind wir in unterschiedlichsten Welten sozialisiert worden, doch ist die Sozialisation oft darauf getrimmt, in eine Norm hineinzupressen. Und das heißt, Vielfalt ist in vielerlei Hinsicht ein schönes, buntes Wort geworden, aber wird in Teilen fast weniger gelebt, als ich es noch von der Firma von meiner Stiefoma kenne. Und das glaubt heutzutage kaum einer, gerade wenn wir auf der Woken-Welle reiten, ist dann ja oft, oh nein, und Diversity hier und der böse alte weiße Mann da. Aber ja, was ist denn mit dem Thema Alter, Altersdiskriminierung? Was ist mit dem Thema, die haben vieles aufgebaut, die alten weißen Männer, und haben Wissen. Ja. Das wertvoll ist. Was ist mit dem Thema, das mir meine Oma noch beigebracht hat, Respekt vor dem Alter zu haben? Warum wurden solche Werte, wenn denn überhaupt, vielleicht stimmt es ja auch nicht, über Bord geworfen, sondern wirklich zu gucken, welches Ziel haben wir und welchen Wert haben dann auch ältere Menschen und wie können die mit Jüngeren zusammenarbeiten, ohne bestimmte Hierarchien aus Gewohnheit aufrechtzuerhalten, sondern immer zu gucken, welchen Purpose, welchen Sinn verfolgen wir und wie können wir ihm am besten gerecht werden und dann auch die verschiedenen Lösungswege festhalten, nicht nur den einen. Auch zu sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für den, aber vielleicht in der nächsten Runde, in der nächsten Iteration oder in 3-4 Jahren ist es toll zu wissen, dass Nadine eine super Idee hatte, gegen die wir uns entschieden haben, aber nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil wir in dem Moment entschieden haben, wir gehen einen anderen Weg. Aber das Wissen, die Ideen und das Zusammenwirken bleibt und wird wertgeschätzt. Das sind zentrale Elemente, denn sobald ich die Wertschätzung nicht gebe, entziehe ich dem ganzen System Nahrung. Und das ist unverantwortlich, meiner Erfahrung nach.
Und die Innovationskraft, gerade bei der Vielfalt, ist ja immens groß. Da gibt es ja jede Menge Studien noch drüber, noch und nöcher. Und ich habe so das Gefühl, auch neue Umfragen bestätigen das, dass Führungskräfte Vielfalt toll finden in Unternehmen. Schublade auf, Schublade zu.
Genau.
Und es wird nicht probiert. Ja, es wird nicht ausprobiert. Sag, lass das einfach mal diesen Weg gehen. Und ich glaube, neue Wege zu gehen, egal welche, im Recruiting, bei der Personalsuche, bei den einzelnen Jobs, bei den Job Descriptions, dass sie anders formuliert werden müssen und nicht mehr dieser alte Standard, den wir schon 30, 40, 50 Jahre machen, dass das einfach überholt ist und dass man da auch bei der Personalentwicklung sich einfach aufmacht und sagt, wir probieren das einfach mal. Ja, über einen Zeitraum. Und dann können wir sagen, was können wir noch verändern? Weil auf diesem Weg können wir natürlich noch viele Nuancen verändern. Rechts, links ist ja nichts festgemeißelt irgendwo. Ne? Also aus der Steinzeit sind wir ja lange, lange sind wir raus. Aber ich, das Gefühl habe ich manchmal, dass da immer noch Steinzeitmenschen rumlaufen in der Wirtschaft.
Ja, ich glaube, unsere Zuhörer könnten jetzt denken, die widersprechen sich doch gerade in einer Tour. Ja. Erst reden sie von Transformation, dann kommt, es muss was bewahrt werden. Dann reden wir davon, Vielfalt ist, stärkt die Innovation, neue Lösungen da, Lebendigkeit kommt, ja, wenn sie denn gut abgestimmt ist und nicht einfach nur für sich dasteht. Wissensmanagement mit dem demografischen Wandel geht ganz viel Wissen verloren. Wir brauchen Plattformen, die das Wissen bewahren, aber auch die innere Haltung, dass es wertvoll ist und gleichzeitig, ja, dürfen wir Gutes bewahren und Dinge, die im Moment keinen sich nicht bewähren, auch verabschieden und auch loslassen. Und ich weiß, für dich und mich ist da kein Widerspruch drin, aber ich kann mir vorstellen, manche sind verwirrt. Und das, wenn hier die Unterhaltung zu schnell geht, wenn hier der Diskurs zu schnell geht, ich glaube, das trägt zur Identitätskrise bei. Denn dann steht man da, okay, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich jetzt einfach nur einen Haufen sehr unterschiedlicher Menschen einstellen und dann läuft es schon automatisch? Nein, läuft es nicht. Aber sich mal selbst ehrlich zu machen, selbst zu hinterfragen, selbst zu beobachten, ist denn das Bild vom Menschen und von, was ich auch in der Schule gelernt habe, ist das wirklich ein hilfreiches Bild und entspricht es der Realität des Menschen oder entspricht es nur einem System, das ruhige, nützliche Mitarbeiter oder früher Soldaten gezüchtet hat. Und das heißt, ich darf genau da ansetzen. Und dann kommen wir zum Hinterfragen auch des Bildungssystems. Und dann kommen wir zum Hinterfragen darin, wie wird denn Wissen aufgebaut? Und wie wird dann Kreativität, Innovation aufgebaut, wenn die alten Wege und die alten Ideen von Recruiting, von was brauche ich, wen brauche ich für diese Stelle, wenn ich sagen muss, oh, die waren ja gar nicht wirklich auf den Menschen zentriert, sondern auf ein System, das jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig ist in der Welt und schon gar nicht mit dem demografischen Wandel, einer globalisierten, digitalisierten Welt und künstlicher Intelligenz kompatibel ist. Wenn ich so rum anfange, ich glaube, dann schaffen wir die Ruhe vom Anfang. Wir schaffen die Wertschätzung für alles, was war und die Offenheit und den Raum für Neues. Und dann kommt die Fehlertoleranz noch mit rein und die Ambiguitätstoleranz. Und dann kann man wieder ins Ausprobieren gehen. Und dann gibt es nicht mehr diese große Angst vorm Scheitern, sondern man geht neue Wege und schaut, was bewährt sich denn.
Und deshalb haben wir unser werteorientiertes Kandidatenportal auch auf den Markt gebracht, Hidden Candidates, ja, weil es eben halt um Werte geht, die verbunden werden mit der Unternehmenskultur, ja, dass das zusammenpasst und somit haben wir auch eine Nachhaltigkeit. Was sind deine Ansätze denn, um einen Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Auch da ist gerade Deutschland, glaube ich, in einer großen, schwierigen Situation, weil viel gegen eine positive Wir-Identität von Deutschland selber gearbeitet worden ist. Ich habe es am eigenen Leib gespürt, ich habe das selbst in meinem Ethnologen-, Anthropologen-Dasein, Transformationsmanager in globalen Unternehmen-Dasein am eigenen Leib durchlebt. Wir sind viel mit der Schuldfrage groß geworden und das ist keine gute und gesunde Grundlage für eine gesunde Identität in der Zukunft. Das heißt, wenn wir hier als Deutschland oder jemand, der deutsch ist, eine schöne, neue, innovative, tragfähige, zukunftsfähige Wir-Identität haben, dann können wir auch sagen, wir können Leute, andere Menschen dazu holen. Wir können interagieren. Und was passiert ist, dass auch da viel, viel mit Angst passiert, oder viel Angst im Spiel ist vielmehr. Oh, wir verlieren unsere Sprache. Und das Deutsche hat sich so viel über die Sprache identifiziert. Ich habe angefangen als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und interkulturelle Kommunikationstrainerin in die Unternehmen zu gehen für Fachkräfte, Führungskräfte. Und dann eben als Projektmanagerin und habe gemerkt, es ist wirklich eine große Hürde für die Menschen, die nach Deutschland kommen, beispielsweise aus Indien, aus Südamerika, aus afrikanischen Ländern, weil die Welt Englisch funktioniert oder gar gleich Chinesisch. Und Deutschland ist ein winziges, kleines Land, das wirtschaftlich und so wie es sich nach außen darstellt, immer mehr an Bedeutung verliert. Aber sie pochen auf ihre Sprache, sie pochen auf ihre deutsche Bürokratie, um alles richtig zu machen. Sie pochen auf Datenschutz, sie pochen auf Aspekten, die ihren Wert haben. Aber sie werden nicht vermittelt. Und da fehlt ganz oft das Warum. Und hier gehen die Ebenen sehr weit auseinander. Die staatlichen Ebenen und Vorgaben und die unternehmerisch-pragmatischen, zielorientierten, bedarfsdeckenden Handlungsweisen. Die Unternehmen wollen Neues, die wollen lebendig bleiben, die wollen in die Zukunft gehen, die möchten Pflegekräfte haben, die möchten Facharbeiter haben und sie bekommen sie nicht. Oder sie haben nicht, sind digital nicht so aufgestellt, dass sie die Remote-Arbeit so hinbekommen, dass das Einwandern nach Deutschland erstmal gar nicht so auf dem ersten Platz steht. Also hier sind viele, viele selbstgemachte Hürden, die überbrückt werden, gelöst werden können. Und dann natürlich auch der Punkt, ein klassisches Beispiel fand ich wieder, das Thema Zeit war sehr oft da, wenn ich mit meinen indischen Kollegen zusammengearbeitet habe oder deutschen Kollegen. Und Deutsche tendieren immer noch sehr dazu, zu planen, einen engen Zeitplan zu haben und sich zu optimieren, den auch einzuhalten. Höflichkeit, Unpünktlichkeit ist immer noch ein Zeichen von Unhöflichkeit. Und das rührt von einem linearen Zeitverständnis her, wohingegen indische Kollegen eher auch aus ihrem Glaubenssystem ein zirkulares Zeitverständnis haben. Und das heißt, der Umgang mit Zeit ist ein anderer, er ist entspannter. Aber es führt zu ganz viel verschiedenen Vorstellungen von respektvollem Verhalten. Und das heißt, es wurden oft unbewusst fanden Verletzungen und gefühltes respektloses Verhalten statt, was gar nicht wirklich so gemeint war. Das heißt, es fehlt noch die breite Fähigkeit der Selbstreflexion und das Miteinander über implizite Normen explizit zu sprechen. Und wenn ich viele kleine Verletzungen erfahren habe, dann mache ich auch irgendwo zu. Und dann beginnt auch eine Abwehrhaltung. Und dann ist das Gegenteil von dem erreicht, was wir brauchen, um das Potenzial von Vielfalt, nämlich durch Begegnung, auch zum Tragen zu bringen.
Und verschiedene Kulturen zuzulassen und die auch kennenzulernen. Und nicht nur, wir haben hier unsere Kultur, bitte gleicht euch an, sondern auch, dass man ja diese Kulturen respektiert und akzeptiert. Dann auch. Aber dafür muss man offen sein, eine Offenheit entwickeln.
Genau, aber diese Offenheit, die kann ich nur haben und entwickeln, wenn ich zu einem gewissen Grad weiß, wer ich bin und in mir ruhe. Und wenn ich da unsicher bin, dann mache ich zu und dann bin ich nicht mehr offen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, wirklich zu sagen, immer bei sich selbst beginnen. Und das habe ich noch vergessen. Kann ich mich auch mitzuzählen und lerne ich im Alter zum Glück immer mehr. Das hat mir ein bisschen in der Fehlertoleranz. Bei dem ganzen Kram hilft Humor enorm. Und Selbstironie. Ja. Dass man über sich lachen kann, dass man sich gespiegelt sieht im anderen und merkt, was habe ich denn hier für... Ja, stimmt, ich mache Sachen, weil ich denke, die sind so wichtig und so richtig, aber ich könnte es auch anders machen. Und wenn man da auch das Lachen mit reinbringt und das Bewusstsein dafür schärft, es kann auch einfach witzige Formen annehmen, Dinge anders zu tun, dann ist so viel gewonnen für das Miteinander.
Zum Abschluss würde ich dann die Frage einfach mal etwas umformulieren. Sind deutsche Unternehmen in der Identitätskrise? Sie nehmen es mit Humor. Ich danke für das Gespräch. Sehr interessante Einsichten, Ansichten und Impulse, für, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Führungskräfte und die sich selber führen möchten. Vielen Dank, liebe Nora.
Danke dir, André.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.